Ja, herzlichen Dank. Das Thema, zu dem Sie heute hier sind, Kooperation im Bereich Sozial- und Arbeitsverwaltung innerhalb der kommunalen Präventionsketten, ist natürlich ein Thema, das wie in vielen anderen Politikfeldern das Kooperationsthema stark macht. In Ihrem Vortrag haben Sie diese zwei Regimelogiken zwischen SGB II und SGB III herausgearbeitet, und die kommt nicht ohne von ungefähr. Wenn Sie sich auch das Ganze verwaltungshistorisch anschauen, haben wir auf der einen Seite immer die Sozialversicherungslogik, große staatliche Sozialversicherungen, die aufgebaut sind, jetzt wenn wir bei der BA bleiben, von Nürnberg bis Essen, runter in einem hierarchischen Steuerungsmodus. Und wir haben auf der anderen Seite die Tradition, früher hieß das auch ein unschöner Begriff, Fürsorge. Ne? Das ist die Fürsorgetradition, die Sie in der kommunalen Sozialverwaltung bis ins 19. Jahrhundert, Stichwort Elberfelder Modell und Ähnliches, zurückverfolgen können. Das sind zwei Logiken, die eine gewisse Zeit relativ gut getrennt liefen. SGB II ist der große Schritt, und deshalb haben wir da nicht nur Regimelogiken unterschiedliche, sondern da haben wir auch diese ganzen Diskussionen um Optionskommunen, wir haben die Diskussion um die Aufgabenwahrnehmung und die Aufgabenteilung zwischen der kommunalen und der staatlichen Ebene genau abgebildet. Wie gesagt, das ist historisch eine lange Tradition. Was wir jetzt im Moment finden ist, und da sind Sie vielleicht mit den kommunalen Präventionsketten nicht allein, die Einsicht, dass diese zwei Logiken im Moment schwer kompatibel sind und da Reibereien gibt, das können Sie bei der Integration von Schutzsuchenden nachvollziehen. Das finden Sie in den Debatten um auch im Bereich Jugendarbeit, um Etablierung von eigenständigen Politikfeldern. Wir haben es in der Gesundheitsprävention etc. pp. Kooperation ist immer leicht gefordert, ist schwer gemacht, darum soll es heute gehen. Ich erspare mir jetzt mal die Spielereien aus Zeitgründen. Was diese bunte Grafik zeigen soll, ist natürlich, dass wir es nicht nur mit der staatlichen Seite zu tun haben. Das ist so das gelbe Land, BMAS und BA. Und wir haben es auf der anderen Seite mit der kommunalen Seite, mit den ganzen Fachämtern zu tun. Ich denke, in Ihrem Kreis haben Sie schon häufiger über innerkommunale Koordination und Kooperation geredet. Das ist natürlich auch die Kommunen, aus denen Sie kommen, sind unterschiedlich stark integriert aufgestellt, was die Handlungsfelder angeht, mit denen Sie hier zu tun haben, von Gesundheit über Bildung bis hin zu dem, was normalerweise der Kern ist, nämlich der Jugendhilfe nach SGB VIII. Sondern wir haben es auch noch damit zu tun, dass wir nach außen auch noch koordinieren müssen. Das ist eine zweite Logik, wo sich der deutsche Sozialstaat auch international auszeichnet. Das ist das, was wir normalerweise als Subsidiaritätsprinzip nennen, nämlich dass wir extrem viele Leistungen bei freien Trägern haben. Und mit denen müssen wir auch noch koordinieren in diesem Rahmen. Das heißt, wir haben es mit relativ vielen Koordinationserfordernissen zu tun. Da gab es Lösungen, die durch genau die Forderung zum Beispiel stärker vernetzend zu arbeiten, herausgefordert sind. Was ich Ihnen heute in aller Kürze präsentieren will, ist nochmal genauer Ihre Projekte verbunden mit den kommunalen Präventionsketten, ein bisschen in die Diskussion, was kann das SGB II, was kann das SGB III hier mit einbringen. Ich werde mir sehr kurz, und da werde ich ein paar Folien überspringen, ein paar grundsätzliche Fragen zur Koordination ansprechen. Das heißt, was heißt das eigentlich von der Begrifflichkeit her? Was ist, und eher für Sie wahrscheinlich interessanter, die Frage stellen, warum koordiniert sich es mit der Bundesagentur in manchen Jobcentern gar nicht so leicht? Das sind nämlich die institutionellen Eigenlogiken, die ein Stück weit mit den Regimelogiken zu tun haben. Das denke ich mal, ist vielleicht der Ansatzpunkt, um auch rauszuarbeiten, wie wir tatsächlich Erfolgsfaktoren für rechtskreisübergreifende Koordination identifizieren können. Warum Kooperation im und ums SGB II und III? Man kann sich zurückziehen und sagen, das ist einfach rechtlich geboten, weil wir eigentlich in allen Sozialgesetzbüchern klassisch Kooperationsgebote haben, die auch ausgebaut wurden im SGB II und III. Man kann es normativ fordern. Worauf ich eingehen will, sind sachliche Kooperationserforderungen. Das heißt, die Frage, wie kann man funktional zusammenarbeiten in Feldern, wo es Schnittstellenprobleme gibt, die sind schon angesprochen, und wo wir auf der anderen Seite gewisse Lücken haben, unterregelte Sachverhalte, und wir haben andere Sachverhalte, die sind vielleicht auch überregelt, weil wir es mit zu vielen Angeboten zu tun haben, die auch die Transparenz für die Leistungen in Anspruch nehmen, erschwert. sachliche Kooperationserfordernis, ich habe die Folie bewusst allgemein, weil wir das in verschiedenen kommunalpolitischen oder Feldern der kommunalen Sozialpolitik ähnliche Diskussionen finden, dass Lebenslagen eben quer zu administrativen Grenzen stehen. Das, denke ich, ist hier schon oft diskutiert worden. Wir haben eine Sektoralisierung von Behörden, Trägern und eben auch Einrichtungen von freien Trägern, die sich vor allem entlang der großen Sozialgesetzbücher orientiert. Also SGB II, III haben wir ausführlich diskutiert. In meinem Vortrag wird vor allem auf SGB VIII zusätzlich nochmal abgestellt, also die klassische Jugendhilfe. Und wir haben eben viele Felder, die quer dazu liegen. Und wir haben es, wie gesagt, einerseits mit den Doppelstrukturen zu tun, auf der anderen Seite auch mit Doppelzuständigkeiten, die dazu führen, dass die Systeme Personen hin und her schieben oder es zumindest versuchen, die dann entweder überlang zwischen den Systemen unterwegs sind oder letztendlich quasi aufgeben, tatsächlich ihren Rechtsanspruch einzulösen. Was heißt das für die lokalen Präventionsketten? Sie haben es ja vor allem, wenn mit den Gestaltung von Aufwachsensbedingungen von Kindern und Jugendlichen zu tun. Da kommen SGB II und III einmal direkt hinein. Das sind, Sie haben es angesprochen, das sind vor allem die älteren Jugendlichen, Übergang Schule, Beruf, der gestaltet werden muss oder Schule, eben nicht Schule, das heißt eine abgebrochene Schulkarriere, einen Übergang in den Arbeitsmarkt zu gestalten. Und das Zweite, und das setzt wesentlich früher an, sind die Eltern, die in den Leistungssystemen, als Leistungsempfänger sind. Das heißt, ich habe es unterteilt in direkt und indirekte Schnittstellen mit SGB II und III. Das ist sicher nicht vollständig, da sind die SGB II und III Experten hier sicher noch mehrere Baustellen. Ich komme immer von der Verwaltungsseite her, beschäftige mich mit den Inhalten der Politik. Muss man sich beschäftigen, ich bin da einfach nicht der Fachmann. Wir haben es auf der einen Seite mit den BUT-Leistungen zu tun, mit denen wir es heute Nachmittag nochmal ausführlich zu tun haben, deshalb gehe ich da auch nicht ein. Wir haben es natürlich mit Berufsberatung, Berufsorientierungsleistungen zu tun. Die finden Sie in beiden Gesetzbüchern, teilweise fast wortwörtlich gleich. Was sich unterscheidet, ist der Anspruch darauf und das ist das, was auch schwierig werden kann. Wir haben es auf der Seite der Eltern und ich nenne es jetzt mal anderen Erziehenden, die leistungsberechtigt sind, hier vor allem mit mehreren Regelungen im SGB III. Das wurde jetzt noch nicht angesprochen, das ist die Frage von Vereinbarkeit und Beruf bei Zumutbarkeitsregelungen, da geht es nämlich auch um Aufwachsensbedingungen. Das sind die Frage der kommunalen Eingliederungsleistung, da spielt Kinderbetreuung beispielsweise eine Rolle, es sind aber auch Suchtberatung, sozialpsychologische Beratung und andere Leistungen mit eingegriffen, wo wir deutliche Schnittstellen finden zu ihren Arbeitsfeldern, Suchtberatung hatte ich vergessen. Wir haben dann die Frage von Mehrbedarfen, die artikuliert werden beispielsweise durch verschiedene Anforderungen an Schule oder Ähnliches, wo wir diese Schnittstellenprobleme haben. Wir haben zusätzlich, wenn man jetzt die Perspektive der Verwaltung auf Ebene SGB II, III anhat, noch weitere Problematiken, die zumindest für Sie relevant werden. Was heißt jetzt unter diesen Bedingungen Kooperation? Kooperation müssen Sie sich dann unterscheiden zwischen einer Kooperation auf der Fallebene, wenn es um eine einzelne Person geht, der Kooperation institutionell, nämlich dem Schaffen, da sind wir auch bei dem Hinwirkungsgebot, das Sie vorhin erwähnt haben, nämlich auch dem Schaffen von gemeinsamen Strukturen, Angeboten. Da kommen wir in der Jugendberufshilfe, haben wir da die letzten Jahre einige Entwicklungen gehabt. Und es wäre schließlich die Frage einer institutionellen Zusammenarbeit, die teilweise, wenn man jetzt ins SGB II schaut, natürlich auch rechtlich geboten ist in verschiedenen Formen. Ich gehe jetzt über diesen eher theoretischen Teil aus Zeitgründen hinweg, ist vielleicht für Sie auch nicht von Interesse. Wichtig ist aber, dass wir, wenn wir von Kooperationen reden, mit von Akteuren reden, die unabhängig voneinander handeln, primär, und sich auf Kooperation erstmal einlassen müssen. Und da kommen unterschiedliche Interessen ins Spiel, die sich teilweise wunderbar ergänzen. Das ist das, weshalb fordern wir alle Kooperationen, die sich aber eben auch widersprechen. Und diese diese Forderungen oder diese Eigeninteressen sind nicht zwingend problemlösungsorientiert, sondern die sind einfach häufig auch durch verschiedene Mechanismen, wie die Verwaltung aufgebaut ist und wie die Verwaltung arbeitet, gesteuert. Das werde ich Ihnen bei der BA nochmal beim Zielsteuerungssystem ein bisschen ausführlicher darlegen. Das heißt, wir haben das Grundproblem von Kooperation, dass individuelle Rationalitäten zu kollektiv irrationalen Lösungen führen können. Und wenn man sich die Zusammenarbeit anschaut, findet man solche Probleme häufig. Und wir haben natürlich auch hier Machtfragen. Und das muss man nicht verhehlen, dass natürlich die Jugendhilfe kommunal ein schwacher Akteur ist. Das haben Sie sicherlich hier schon öfters diskutiert. Das heißt, wer spricht denn eigentlich für die Präventionsketten? Und wir haben auf der anderen Seite Verwaltungen, die sich eben auf ihren rechtlichen Auftrag zurückziehen können. Das ist das, was in diesem Feld häufig der Fall ist. Die Frage von Kooperation ist immer eine Ressourcenfrage, das heißt, wer zahlt für was, deshalb Verschiebebahnhöfe en masse. Die Frage, wie kann man da zum Ausgleich kommen? Normalerweise würde man sagen, man macht eine Verhandlungslösung, do des. Wir sind jetzt bei der Prävention aber in dem Feld, dass wir im Prinzip ein Versprechen in die Zukunft abliefern und der Gegenpartner, in dem Fall ein Jobcenter oder die BA, an den Kennzahlen gemessen wird, die sie in der Gegenwart erbringen. Das heißt, wir müssen Interessen schaffen, dass sie überhaupt kooperieren wollen. Das ist der Kern dessen, worauf ich im Folgenden ausführlicher eingehen würde. Das ist nämlich die Frage, wie sieht das genau im SGB II und SGB III Feld aus mit, ich nenne es jetzt mal, Kooperationsschranken. Die Versäulung entlang der Sozialgesetzbücher habe ich schon erwähnt. In SGB II und SGB III GB 3 haben wir noch die Spezialität, das kommt aus der Sozialversicherungstradition heraus, dass wir es mit Einzelfällen und mit Rechtsansprüchen zu tun haben, die sich an einer Einzelfallorientierung orientieren und an einem Defizit, nämlich der Fall muss erst eingetreten sein, jedenfalls in weiten Teilen dessen, was wir in den Gesetzbüchern finden. Wenn Sie Prävention haben, ist das natürlich ein schwieriges Feld. Das wäre jetzt, es gibt in der Präventionsforschung immer Primärprävention, Sekundärprävention, Tertiärprävention. Die Systeme arbeiten eigentlich, wenn es gut geht, mal sekundärpräventiv. Das heißt, wenn schon mal ein Risiko vorliegt, aber vorher arbeiten die mit ganz wenigen Ausnahmen, Berufsberatung und Ähnliches, kommen wir noch dazu, wenig präventiv, bislang zumindest. Wir haben zum Zweiten rechtliche Schranken der Kooperation, die einfach, deshalb die Debatten um die ehemaligen Argen, die jetzt auch Jobcenter heißen, die eine Grundgesetzänderung brauchten, da laut Verfassung sogenannte Mischverwaltungen, das heißt, wenn sich Kommune und die staatliche Sozialversicherung zusammentun, ist das etwas, was von der Verfassung nicht gedeckt war. Deshalb kam es 2010 zu der Reform der ehemaligen Argen hin zu den Jobcentern, um diese Mischverwaltung ein Stück weit zu legalisieren. Und gleichzeitig haben wir immer noch die Parallelstruktur der Optionskommunen, wo die Kommunen die Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen nach SGB II. Was das für Kooperation heißt, werde ich gleich nochmal ausführen. Wir haben es durch diese Steuerung und die klare Aufteilung nach Gesetzbüchern häufig mit fehlenden Anreizen zu tun, tatsächlich Vorbeugung in diese oder diese vorbeugenden Tätigkeiten mit zu integrieren in das Portfolio. Wir haben eine institutionelle Konkurrenz zwischen BA und Kommunen, das konnte man auch in der Optionskommunendebatte wunderbar nachverfolgen. Die Landkreise haben gesagt, wir können es besser. Die BA hat gesagt, wir können es besser. Es gab zwei Evaluationen, die zwei Finanziers hatten, die eine sagte, die können es besser, der andere sagte, die können es besser. Sie können raten, wer welche Evaluation finanziert hat. Wichtig ist natürlich, dass hier immer die Frage ist, wie werden eigentlich die einzelnen Verwaltungen denn tatsächlich an ihren Leistungen gemessen? Und da ist die BA, insbesondere nach 2010, auch die Optionskommunen, die in das Steuerungssystem integriert werden, im Regelfall wesentlich weiter als die kommunale Seite. Die kommunale Seite hat in den 90er Jahren mit dem neuen Steuerungsmodell mal geträumt, jedenfalls manche Akteure davon, dass sie auch mit Zielen steuern können. Das ist in den meisten Kommunen, korrigieren Sie mich, weitgehend eingeschlafen. In der BA wird das mit einem großen Detailverliebtheit weitergetrieben. Das heißt, wir haben ein Zielsteuerungssystem, an dem einzelne Arbeitsagenturen gemessen werden, wir haben Zielsysteme, an denen Teams gemessen werden und die letztendlich auch über Karrieren innerhalb des Systems BA entscheiden können. Das heißt, wir haben es hier mit einem relativ rigiden hierarchischen Zielsteuerungssystem zu tun, das man im deutschen Verwaltungskontext sonst kaum findet. Also ich bin immer auf der Suche nach Beispielen, mir ist es nie begegnet. Und schließlich haben wir ganz unterschiedliche Verwaltungskulturen und Verwaltungsstile. Das klingt weich, aber das ist schon sehr eingängig, wenn man sich, also ich habe mal in der guten alten Argenzeit Fortbildung in der Führungsakademie der Bundesagentur gemacht für Geschäftsführer von damaligen Argen. Das heißt, da war ungefähr hälftig kommunal und hälftig war aus der BA zu dem Zeitpunkt. Man konnte zu 90% rein optisch sagen, wer kommt von welcher Seite. Sie haben diese hierarchische Steuerungskultur in der BA auch durch einen gewissen Konformismus, der sich da widerspiegelt. Das ist nicht schlimm vielleicht, aber es ist wichtig, um zu verstehen, warum die andere Seite in Kooperationsprozessen manchmal nicht so will, wie man selber will. Und man muss die BA nicht lieben lernen, aber man muss sie verstehen lernen, um zu verstehen, wie natürlich auch das Zielsteuerungssystem in SGB II, und da komme ich ja dazu, das ist eben dieses Mischverwaltungsding, das da immer noch da ist und wie gesagt auch mit einer anderen Regimelogik vorgeht. Sie sehen hier mal NRW, ich habe jetzt überhaupt keinen Überblick, wo Sie alle herkommen. Ich vermute mal, dass Sie so hälftig Optionskommune, hälftig das, was jetzt gemeinsame Trägerschaft heißt, also Jobcenter heißt das inzwischen alles. Sie sehen rot, das ist vor allem Nordrhein-Westfalen, das sehr stark in der Optionskommune ist. Das hat viel damit zu tun, dass der ländliche Raum durch den Landkreistag eine starke Lobbygruppe hatte, das voranzutreiben. Sie sehen auch, wenn Sie zumindest den Umfragen des Landkreistages vertrauen, die ich hier rechts mal rein kopiert habe, an einem Beispiel. Und das ist nämlich das Feld, das für Sie wahrscheinlich am interessantesten ist, ist Kooperation Jugendhilfe und SGB II, dass wir hier einen extrem hohen Grad, einen hohen Grad an Kooperation finden nach Selbstauskunft. Das ist auch ein Trend, der in der Jugendberufshilfe durch die Gründung von Jugendberufsagenturen, auch darüber reden Sie heute Nachmittag am Beispiel von Bielefeld, das ist ein relativ bekannter Fall ist in dem Fall, werden Sie das nochmal intensiver diskutieren. Das ist im Prinzip eine Verwirklichung auch, was mal im vorletzten Koalitionsvertrag fixiert wurde, nämlich, dass man flächendeckend die Jugendberufsagenturen installieren will, die eben SGB 8, SGB 2 und SGB 3 zusammenbringt, weil wir es auch hier, je nachdem in welchem Rechtskreis sich ein Jugendlicher gerade bewegt, unterschiedliche Zuständigkeiten hatten lange. Ich hatte die Evaluation der Aufgabenträgerschaft im SGB II schon angesprochen. Das war damals, als 2005 die Hartz-Reform verwirklicht wurde, ein Kompromiss zwischen Bundesrat und Bundesregierung, warum es diese Doppelstruktur zwischen Optionskommunen und den damaligen Argen gibt, also heute ein bisschen sperrig die gemeinsame Trägerschaft zwischen Kommune und BA. Und ich hatte schon mal die Evaluation angesprochen. Für uns wichtig ist eigentlich die Frage, wie kann man besser kooperieren? Es liegt natürlich von einer kommunalen Perspektive nahe zu sagen, wo wir eine Optionskommune haben, wo auch der SGB II-Bereich allein in kommunaler Hand ist, ist Kooperation wahrscheinlicher zumindest. Wir wissen alle allerdings auch aus der kommunalen Verwaltung, dass nur weil wir alle unter einem Dach sitzen, nicht zwangsläufig kooperiert wird, sondern auch das relativ personenabhängig ist. Das hat ein bisschen was mit Verwaltungsstrukturen zu tun. Sind die im gleichen Dezernat angeordnet? Das ist so ähnlich wie die Verantwortung von der Ministerialverwaltung. Ist das Feld der Präventionsketten mit der klassischen Arbeits- und Sozialverwaltung zusammen oder nicht. Das heißt, ob koordiniert wird oder nicht, ist vielleicht nicht deterministisch wahrscheinlicher, aber die Möglichkeiten sind zumindest da. So ähnlich kam auch bei der Evaluation. Ich habe einmal das BMAS, das ist eine eigene Evaluation, da gibt es verschiedene Evaluatoren, die dahinter stehen, zusammengefasst. Und das andere, das ist das Institut für Staats- und Europawissenschaften vom verstorbenen Kollegen Hesse für den Deutschen Landkreistag durchgeführt hat. Da sehen Sie im Prinzip von der Diagnose ähnliche Befunde. Ich habe es grob verkürzt. Es geht immer darum, dass je stärker die BA beteiligt ist an der Verwaltung, desto stärker ist der Zugang zu den allgemeinen Leistungen des BA, insbesondere zu den Vermittlungsleistungen und vor allem zu den überregionalen Vermittlungsleistungen. Auf der anderen Seite, und ist für Sie vielleicht durchaus noch ein interessanter Punkt, ist tatsächlich, dass bei der Option im Regelfall rauskommt, dass die Koordination mit anderen Hilfesystemen besser lief und dass die Koordination in den lokalen, oft den zweiten, dritten Arbeitsmarkt besser funktionierte. Was jetzt als Schlussbewertung rauskam, das liegt so ein Stück weit durchaus, glaube ich, interessenbegründet, einfach in die der Auftraggeberstruktur wichtig ist. Und das ist jetzt, Sie haben Verwaltungswissenschaftler vor sich, bei uns heißt das immer Vor- und Nachteile von einem Aufgabenorganisationsmodell. Das heißt, die BA kann die Aufgaben, die ihr übertragen sind, im Regelfall besser erfüllen. Sie kann aber alle Schnittstellenprobleme schlechter bearbeiten als das sogenannte Gebietsorganisationsmodell, wo möglichst viele Verwaltungsleistungen in einer Verwaltungsebene vereinigt sind, weil wir dort nicht nur die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man sich in der Kaffeeküche über den Weg läuft, sondern dass es eine Koordinationsinstanz gibt. Das ist der Verwaltungschef, der im Zweifelsfall bei Konflikten die Konfliktparteien an einen Tisch bringt. Ob er sie auch an einen Tisch bringt, um gemeinsam Probleme zu lösen, das ist das, was von Kommune zu Kommune unterschiedlich läuft. Und das ist natürlich auch das, wo man hinarbeiten kann auf der kommunalen Ebene, auf der Verwaltungsspitze, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man mit den anderen Teilen zusammenarbeiten muss. Das wird noch wesentlich schwieriger in dem Feld, wenn Sie tatsächlich ein Jobcenter haben. Da sitzt die Kommune auch irgendwie drin, aber die Steuerung ist so indirekt über Trägerversammlungen, dass das kommunale Eigeninteresse wesentlich schwerer hat, sich durchzusetzen. Auch dort gibt es positive Fälle, wo das klappt, aber es ist schwieriger. Das Zielsystem hatte ich angesprochen. Ich komme auch schon an meine zeitlichen Grenzen. Ich sehe es hier nebenher laufen. Das Zielsystem der BA für das SGB II hat drei große Zielbereiche und versucht, das in Kennzahlen runterzubrechen. Diese Bereiche, die BA hat da relativ rumgestrickt, um das ein bisschen zielschärfer zu machen. Es ist auch besser geworden, als das in in den 2008, 2009 war. Wichtig ist aber, ich hatte es angedeutet, dass immer noch sowohl die Teams als auch die einzelnen Agenturen daran gemessen werden, wie sie mit diesen Kennzahlen umgehen können. Und durch die 2010er, also die Legalisierung der Argen hin zu Jobcentern, wurde das System auch auf die kommunalen Optionskommunen übertragen. Die machen keine Zielvereinbarungen innerhalb der BA. Ich gehe auf der Grafik nur auf den letzten Abschnitt ein, alles andere kostet zu viel Zeit. Sie haben auf der Seite der BA runter bis auf die gemeinsamen Einrichtungen ein Zielsteuerungssystem über mehrere Kaskaden, wo genau diese Ziele erfüllt werden sollen zumindest. Und wir haben das Parallele inzwischen zwischen dem Bundesministerium und dem Land, und das Land bricht das dann auf die einzelne Optionskommune runter. Das ist auch ein Grund, warum auch die kommunalen Jobcenter ein Stück weit in dieser Eigenlogik der BA mitticken und warum es hier durchaus zu Kooperationsproblemen gibt, wenn es nämlich vor allem darum geht, Mittel aus dem einen Rechtskreis in den anderen zu transferieren. Ich hatte vorhin schon die verfassungsmäßigen Grenzen, die das hat. Die Bertelsmann Stiftung hat ja bei dem dieses Gutachten zum Präventionsfonds, hieß es, glaube ich, einen Auftrag gegeben, dass man nachlesen kann, wo natürlich auch relativ desillusionierend berichtet wird, was denn tatsächlich möglich ist, um gemeinsame Mittel zu poolen. Das klang jetzt alles negativ, aber es ist natürlich so, dass Kooperation auch funktionieren kann und es kann auch zwischen schwierigen Partnern funktionieren. Es ist nur wahrscheinlich schwieriger, als das in anderen Feldern sein kann. Wichtig sind die Handlungsspielräume, die jeder Kooperationspartner hat, um auf den anderen zuzugehen. Das sieht zwischen den gemeinsamen Einrichtungen und der kommunalen Trägerschaft, zugelassene kommunale Träger, ich habe gerade wieder über das Kürzel gestolpert, teilweise unterschiedlich aus. Es hat auch viel mit Willen zu tun, zumindest an gewisse Töpfe. Sie haben die Zahlen für die experimentelle Förderung schon angesprochen. Ist schwierig, wo Handlungsspielräume da sind, ist es natürlich leichter. Die Frage ist, wie kann man verlässliche Strukturen der Zusammenarbeit etablieren? Auch das hängt sehr stark, und es ist auch immer frustrierend zu sagen, wenn man nicht zu den Personen gehört, die das haben, nämlich eine gute Vernetzung in die Bereiche, ein gewisses Talent auch, um solche Kooperationen am Leben zu halten, und natürlich auch einen Ansprechpartner auf der anderen Seite, den man sich leider nicht aussuchen kann. Dritter Punkt ist, das kommt nicht nur auf diese individuellen individuellen Charakteristiken zu tun, sondern auch die Frage, wie viel Kontinuität ist denn da personell auch da? Da muss man auch sagen, wenn man sich die Personalkarussell innerhalb der BA anschaut, dann ist relativ schnell ein Ansprechpartner wieder weg, mit dem man gut zusammenarbeiten konnte. Das kann relativ schnell wieder wegbrechen, weil das über Rotationsprinzipien und die Vorstellung, dass jeder BA-Beamte im ganzen Bundesgebiet einsatzfähig sein muss, durchaus zu Problemen führen, die natürlich dann Vertrauensbildung, das heißt auch das Versprechen, dass man in Zukunft liefern kann für das, was man in der Gegenwart an Leistungen oder Unterstützungsleistungen gekriegt hat, flöten gehen. So, letzte Folie, ich komme zum Schluss. Kooperation verbessern, aber wie? Ein Teil hatte ich jetzt schon erwähnt. Wichtig wäre, übergreifende Handlungsorientierungen zu entwickeln und lokale Leitbilder und Foren, wo man regelmäßig aufeinander trifft, zu etablieren. Das ist das, was man immer vorschlägt, wenn man Kooperation fördern will. Das ist ein weiches Instrument, da ist trotzdem etwas dran, denn man braucht irgendwelche Begegnungsräume, um tatsächlich Ideen zu entwickeln, wie man es vorantreiben kann. Das Ziel muss eigentlich sein, von Einzelprojekten zu übergeordneten Kooperationsarrangements zu kommen. Hier steht mal das Catchword Collaborative Governance, das hat mir ein bisschen der Herr Stolz mal in der E-Mail nahegelegt. Ich dachte, an der letzten Folie bringe ich es noch rein. Was damit gemeint ist, ist natürlich, dass man auch über den engeren Zusammenarbeit zwischen BA und Kommune hinausgehen muss und natürlich hier die ganzen freien Träger, die in dem Feld aktiv sind, mitnehmen muss. Das heißt, Problemlösung findet dort statt, wo die Probleme tatsächlich gelöst sind. Und wir haben es nun mal damit zu tun, dass wir es auf der kommunalen Seite häufig mit der Bewilligung von Mitteln für freie Träger zu tun haben und die natürlich auch mitgenommen werden müssen. Professionalisierung von Fachkräften ist ganz wichtig, ne? Sobald Sie mit einem Experten aus dem Rechtskreis reden, kann der Ihnen alles Mögliche erzählen. Das heißt, diese klassischen, es gibt keine Alternative zur rechtlichen Regelung, die in Paragraph so und so im SGB II ist, das kann man hinterfragen, wenn man weiß, dass man es hinterfragen kann. Und wo man solche Truisms, also solche Wahrheiten, dass es keine Alternative zu einer bestehenden Regelung gibt, offensiv und selbstbewusst hinterfragen kann. Das fordert auch raus, dass man sich mit diesen Rechtskreisen intensiver beschäftigen kann. Kooperation statt Konkurrenz, das ist die Frage Kostendruck. Ich hatte von Verschiebebahnhöfen, das haben wir in vielen Fällen. Die Kommunen haben häufig im SGB VIII die Jugendberufshilfe relativ reduziert, nachdem das SGB II eingeführt wurde, unter der Maßgabe, dass natürlich die kommunalen Haushalte unter einem enormen Kostendruck stehen und diese Leistungen auch aus dem eigenen Haushalt finanzieren müssen, weil es einfach eine kommunale Selbstverwaltungsaufgabe ist. Ich werde jetzt nicht nur einen ausführlichen Vortrag über kommunale Finanzen halten, aber die Finanzsituation zwischen gewissen Kommunen, das trifft sicher nicht auf alle zu, und der zuständigen Arbeitsagentur oder dem zuständigen Jobcenter legt es manchmal nahe, dass man solche Schritte tut, die natürlich kontraproduktiv sind. Deshalb im Prinzip wäre die Frage nicht unbedingt mehr Geld ins System zu setzen, aber dann hier die Geldströme, insbesondere innerhalb der Jugendhilfebudgets, wieder stärker auf solche eher vorsorgen, präventiven Maßnahmen umzulenken. Das ist ein schwieriges Thema. Wir haben das in anderen diskutiert, das ist in so einem Kreis der Jugendarbeit regelmäßig, die sagen, ja, wir sind eine Leistung, es gibt einen objektiven Rechtsanspruch auf Jugendarbeit im SGB 8 festgelegt, es gibt aber keine subjektiven Rechtsansprüche, die man einklagen kann, also werden unsere Mittel gekürzt und gehen in die Bereiche, in denen man diese Mittel einklagen kann. Und das hat für präventive Politik natürlich extreme Probleme. Vielleicht zum letzten Punkt, örtliche Verhältnisse berücksichtigen, gestalten. Ich denke, das ist banal, aber das muss man manchmal der BA auch nahelegen. Wichtiger wäre im Moment, glaube ich, diese Diskussion zu forcieren, weil man vielleicht gerade ein Gelegenheitsfenster hat, es zumindest diskursiv klarer zu machen, dass die Kooperation mit der BA auch für die BA Vorteile bringt. Die BA hat es im Bereich der Zuwanderung von Geflüchteten gespürt, weil sie selbst überfordert war. Es war das erste Mal, dass ich einen Vortrag aus der BA gehört habe, zivilgesellschaftliches Engagement ist wichtig. Das ist ein Lerneffekt, den es da durchaus gibt, den man vielleicht nutzen kann. Es ist ein bisschen sehr optimistisch, aber wir haben andere Bereiche, die Jugendberufsagenturen, mit denen wir heute Nachmittag nochmal zu tun haben, ist ein anderes Beispiel. Und natürlich auch, wenn auch im Kleinen, bringt das neue Teilhabegesetz auch Herausforderungen an, die BA sich wieder stärker in Feldern zu bewegen, die bisher in anderen Hilfesystemen waren, sodass da vielleicht eine gewisse Sensibilität für Kooperation geweckt wird. Dankeschön.
Thank you.